Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Dienstag, dem 2. April auf Rabe. Heute mit einem Schwerpunkt zur Erforschung der Lust und des Rausches. Zuerst aber reisen wir in die Türkei, wo am Wochenende Kommunalwahlen stattfanden.
Wir wurden informiert, dass vor den Wahlen alte Menschen und Menschen mit Behinderung im Kurdengebiet erpresst wurden damit, wenn sie nicht AKP wählen würden. Und das müssten sie mit einem Föteli und ihrem Wahlzettel bestätigen, würde ihnen die Rente, der Strom und Wasser entzogen.
Die türkische Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan hat am vergangenen Sonntag eine herbe Wahlniederlage eingefahren, obwohl sie zuvor die Opposition massiv eingeschüchtert hat. In unserem Schwerpunkt zur Erforschung von Rausch und Ekstase sprechen wir zuerst übers Kiffen. Besser gesagt will die Stadt Bern, dass ihre Bevölkerung übers Kiffen spricht. Sie unternimmt gemeinsam mit der Universität Bern einen neuen Anlauf, den Cannabiskonsum wissenschaftlich zu untersuchen. Nicht mit dem Joint in der Hand, sondern mit dem Penis in der Hand werde der Mann geboren. Frauen hingegen müssten zuerst lernen, frei und selbstverständlich mit ihrer Lust umzugehen. Das sagt die Sexologin Sibylle Stahlberg. Im Rahmen der Ausstellung Ekstase spricht sie über das heute immer noch große Mysterium der weiblichen Orgasmen.
Weil das ist ja auch noch nicht so lange, dass die Klitoris in ihrer vollen Größe entdeckt und benannt wurde und auch wirklich als Genussorgan der Frau bezeichnet und anerkannt wurde. Das ist übrigens das einzige Organ im menschlichen Körper, das nur für den Genuss da ist und hat 8000 Nervenenden. Also da ist viel Genuss möglich.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages und dazu erst eine Klärung. Die Anti-Aggressions-Meditation der Berner Kantonspolizei ist leider nur Wunschdenken. Unser Beitrag gestern zum Thema war ein April-Scherz. Kein Scherz, sondern eher eine tragische Komödie spielt sich im Moment in Britannien ab. Gestern hat das britische Unterhaus verschiedene Varianten für einen geregelten Austritt aus der EU abgelehnt, das berichten internationale Medien. Wie SRF soeben berichtet hat, gäbe es laut dem Chefunterhändler der EU nur den bestehenden Vertrag als Alternative zum Brexit ohne Deal mit der EU. In 10 Tagen wäre er eigentlich soweit, der Brexit, und noch immer ist alles offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das britische Parlament bei einer 4. Abstimmung Ja zum geregelten Brexit sagt, ist immer noch klein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Britannien das Austrittsdatum vom 12. April erneut verschieben muss, ist hingegen groß. Pflanzenschutzmittel belasten Schweizer Bäche enorm. Das zeigen 2 Studien der REAWAG und des Ökotox-Zentrums, die heute veröffentlicht wurden. In landwirtschaftlich stark genutzten Einzugsgebieten ist die Konzentration von gefährlichen Stoffen sehr hoch und kann zu chronischen Schäden in den Gewässern führen. Tiere und Pflanzen können durch diese Vergiftung stark geschädigt werden. Die Artenvielfalt in Bächen ist folglich akut bedroht. Erneut kündigt die SDA Keystone an, Stellen zu streichen. Die einzige umfassende Nachrichtenagentur der Schweiz streicht 9 Vollzeitstellen. 12 Medienschaffende verlieren dadurch ihren Job, das berichtet die Gewerkschaft Syndicom. Nach der Fusion der Nachrichtenagentur SDA und der Bildagentur Keystone begann eine beispiellose Entlassungswelle, bei der bereits 35 von 150 Vollzeitstellen vernichtet wurden, also gut einen Viertel. SDA Keystone gehört den grossen Schweizer Medienhäusern inklusive SRG sowie zu einem kleinen Teil der österreichischen Austria Presse Agentur. Die Mietpreise in der Stadt Bern sind erneut gestiegen, fast 1% teurer als im Vorjahr ist das Wohnen in der Stadt letztes Jahr geworden. Das hat die Statistik Stadt Bern heute mitgeteilt. Im gesamtschweizerischen Vergleich liegt die Stadt Bern im Trend. Fast überall ist das Wohnen teurer geworden. Bedenklich ist, dass die Konsumentinnenpreise im untersuchten Zeitraum eher stabil geblieben sind. Die Schere zwischen allgemeinen Lebenskosten und den Mietkosten wird folglich immer grösser. Zum Wetter. Morgen Mittwoch kippt das Wetter. Es wird nass und wieder kühler. Das Thermometer zeigt höchstens noch 10 Grad. Übermorgen Donnerstag sackt es gar auf 5 Grad. Und neben Regen dürfen wir in der Region vereinzelt mit Schneeflocken rechnen. Am Wochenende wird es dann wieder sonniger und wärmer.
Rabe Info.
In der Türkei bahnt sich möglicherweise ein politischer Richtungswechsel an. Bei den kommunalen Wahlen vom vergangenen Sonntag hat die ultrakonservative Regierungspartei AKP eine deutliche Niederlage eingefahren. Große Siegerin ist die Oppositionspartei CHP, die gleich in mehreren Metropolen das Bürgermeisteramt erobern konnte, so etwa in der Hauptstadt Ankara, İzmir und vermutlich sogar in der Heimatstadt des Präsidenten Erdogan, Istanbul. Die definitiven Resultate werden voraussichtlich morgen Mittwoch bekannt gegeben. Fest steht, die Kommunalwahlen in der Türkei galten als Stimmungstest für Präsident Erdogan und seine AKP. Und diese Stimmung scheint sich nun ausgerechnet in den wichtigen Metropolen gegen ihn zu richten. Es ist denkbar, dass die Niederlage der AKP zu einer Niederlage mit Symbolkraft werden könnte. Präsident Erdogan selbst will davon nichts wissen. Seiner Ansicht nach gibt es landesweit nur eine Siegerin, nämlich seine AKP. Kritik an seiner Partei und ihrer politischen Ausrichtung versucht der türkische Machthaber bereits im Keim zu ersticken. Ein besonders grosser Dorn im Auge ist ihm dabei die pro-kurdische Oppositionspartei HDP. Zwar hat sich die HDP zugunsten der Siegerpartei CHP aus dem Landesinneren zurückgezogen, doch die Regierung hält an ihrem repressiven Vorgehen gegen die HDP fest. Salim Staubli hat die Hintergründe.
An der Taktik Erdogans hat sich auch nach Jahren nichts geändert. Im Vorfeld der Kommunalwahlen rollte die staatliche Terrorwelle gegen die kurdische Opposition wie gewohnt. Hunderte von Politikerinnen und Politikern wurden festgenommen, inhaftiert und teilweise im Eilverfahren zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt. Dem türkischen Machthaber sind alle Mittel recht, die dabei helfen, die pro-kurdische Partei HDP systematisch zu schwächen. Für die kommunalen Wahlen vom vergangenen Sonntag hat die HDP daher bereits im Vorfeld Maßnahmen ergriffen. Gleich aus mehreren Ländern wurden unabhängige Wahlbeobachterinnen und Beobachter eingeladen, die sich vor Ort selbst ein Bild der Repression machen sollten. Darunter vertreten war auch eine schweizerische Delegation, bestehend aus den drei Wahlbeobachterinnen Daniela, Pia und Bea, deren vollständige Namen an dieser Stelle aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden können. Im Vorfeld der Sendung sprach ich mit Ihnen über die Situation im kurdisch geprägten Süden der Türkei und über Ihre Beobachtungen während den kommunalen Wahlen. Daniela, Pia und Bea, ihr befindet euch derzeit noch in der Türkei, wo ihr am vergangenen Sonntag als unabhängige Wahlbeobachterinnen tätig wart. Eine nicht ganz ungefährliche Tätigkeit. Am Wahlsonntag selbst wurden im Osten des Landes insgesamt 4 Menschen getötet, darunter 2 Wahlbeobachter. Was hat diese Meldung bei euch ausgelöst?
Es hat uns natürlich erschrocken gemacht und erzürnt auch. Und gleichzeitig war es zu erwarten, dass massive Gewalt möglich sein wird, weil es kam wirklich zu einer Militarisierung von den Gebieten. Also es wurden beispielsweise in Hakkari 650 Soldaten im Vorfeld der Wahlen stationiert. Die sind auch sehr präsent, wirken einschüchternd auf die Bevölkerung. Teilweise ist die Polizei auch in den Türrahmen zu den Wahllokalen. Also es ist massiv spürbar, dass da viel Angst geschürt wird und die Leute, denen eingetrichtert wird, wer die richtige Partei ist, die gewählt werden soll.
Konzentriert sich diese polizeiliche und militärische Repression denn derzeit vor allem auf die kurdischen Gebiete im Süden der Türkei oder waren die Maßnahmen im ganzen Land spürbar?
Ich denke, das ist wichtig, auch noch ein bisschen die historische Perspektive im Blickfeld zu bewahren. Die Militarisierung ist ein allgemeines Thema aus den ganzen kurdischen Gebieten. Es wurde uns nochmals berichtet, dass wirklich eigentlich seit den 80er, 90er Jahren die ganzen Dörfer wurden stark unterdrückt. Es kam zu Verfolgungen, Verbrennungen von Häusern und bis jetzt ist in den kurdischen Gebieten eine massive Militärpräsenz. Und trotzdem muss festgehalten werden, dass auch am Freitag sogar in Istanbul HDP-Kandidierende, aber auch Leute, die ansonsten sich eingesetzt haben im Wahlkampf, festgenommen wurden. Und zwar eine erschreckende Zahl von 33 Personen.
Es kam also erneut zu Festnahmen innerhalb von kurdischen Kreisen. Ihr habt es gerade erwähnt, alleine in Istanbul wurden 33 Personen festgenommen, denen eine Verbindung zur HDP nachgesagt werden kann. Dennoch scheint sich die Partei von den repressiven Praktiken der Regierung vordergründig nicht sonderlich einschüchtern zu lassen. Ein Erfolg bei den kommunalen Wahlen ist für die Partei schließlich auch mit sehr viel Hoffnung verbunden. Lässt sich denn bereits sagen, ob die HDP nun tatsächlich gewisse Erfolge erzielen konnte bei diesen Wahlen oder wurde sie dafür zu stark unterdrückt?
Ich denke, heute eine klare Aussage zu machen zum Ausgang der Wahlen, da sind wir noch etwas zu früh. Wir erwarten Resultate erst am Mittwoch. Was gesagt werden kann, ist, dass es ja im Vorfeld strategische Überlegungen von Seiten der HDP gab. Und zwar war klar Plan, dass man sich aus den großen Metropolen wie Izmir, Ankara und Istanbul zurückzieht, um zu ermöglichen, dass diese Stimmen dann an die andere oppositionelle Partei namens CHPG, das ist diese kemalistische, aber auch nationalistische Partei. Diese Strategie hat sich als gut bewährt, weil nämlich jetzt in den Metropolen die AKP starke Verluste einbüßen musste und diese HDP-Wählenden eben die Opposition gestärkt haben. Das kann mal gesagt werden. In den kurdischen Gebieten ist es ziemlich klar, da gibt es viel Unterstützung, das haben wir schon im Vorfeld auch angekündigt bekommen durch die starke Beteiligung an den Newroz-Festlichkeiten. Das wurde uns auch gesagt, dass das immer eine gute Prognose ist, ein guter Barometer, um zu schauen, wie stark steht die Bevölkerung hinter der Partei, wie stark ist sie bereit, diese Stimme auch für die Partei zu geben.
In den kurdischen Gebieten kann die HDP also weiterhin auf breite Unterstützung zählen. Kommen wir noch auf den anderen Aspekt zu sprechen, den du vorhin erwähnt hast. Die HDP hat sich, ja wie gesagt, zugunsten der Oppositionspartei CHP größtenteils aus den Metropolen zurückgezogen. Diese CHP konnte daraufhin erstaunlich viele Stimmen für sich gewinnen und mehrere wichtige Bürgermeisterämter in den Metropolen erobern. Bleibt die Frage offen, was ist diese CHP eigentlich für eine Partei, die der Regierung Erdogans nun tatsächlich gefährlich werden könnte?
Die steht sehr stark in Verbindung mit der Gründung der türkischen Republik. Und zwar war das dazu mal Kemal Mustafa, der besser bekannt ist unter dem Namen Atatürk. Das ist also, diese Partei hat ein stark kemalistisches Gedankengut, was eben auf Atatürk zurückzuführen ist. Also was, die stehen eigentlich für eine säkularisierte Gesellschaft, Trennung von Staat und Religion, sind aber sehr nationalistisch. Also sind auch bis heute nicht bereit, eine Koalition einzugehen mit der kurdischen Partei, welche sehr sinnvoll gewesen wäre, um eben genau die AKP zu schwächen. Und auch jetzt ist traurigerweise festzuhalten, dass die CHP nicht bereit war, auch hinzustehen und zu sagen, okay, wir schließen uns zusammen mit der HDP, sondern es ist wirklich nur die HDP, die diesen Schritt macht, ohne jegliche Anerkennung von der CHP. Und das macht es enorm schwierig. Das schwächt natürlich auch die ganze Opposition und weiterhin stärkt das natürlich auch die Regierungspartei.
Nun besteht ja einmal mehr der Verdacht, dass die Regierungspartei AKP Wahlergebnisse in ihrem Sinn manipuliert oder gar gefälscht hat. So lautet zumindest ein Vorwurf der Opposition. Hinzu kommt, dass die staatliche Wahlbehörde am Sonntagabend gegen 23 Uhr auf einmal keine Wahlergebnisse mehr veröffentlicht hat. also zu einem Zeitpunkt, als in den Metropolen bereits über 90% der Stimmen ausgezählt waren. Könnt ihr diesen Vorwurf so bestätigen, respektive muss man davon ausgehen, dass morgen Mittwoch einmal mehr Resultate auf dem Tisch liegen, die vorgängig manipuliert oder gefälscht wurden?
Ja, ich denke auch, dass man damit rechnen muss, dass erheblich viel manipuliert wurde. Im Vorfeld wurde uns angekündigt, dass bereits gewisse Wahlverfälschungen antizipiert wurden und versucht wurde, dagegen anzugehen. Und trotzdem sind verschiedenste Sachen uns zu Ohren gekommen. Also beispielsweise gab es auf den Wahllisten Namen von bereits verstorbenen Personen. Es wurde auch gesagt, dass eben auch Leute teilweise in Gebiete versetzt wurden, um dort die Stimme abzugeben. Alles in allem scheint es ohnehin schwierig für uns jetzt als Einzelpersonen, um da einen klaren Durchblick und eine klare Analyse zu machen. Aber ich denke, was ich aus unserer individuellen Perspektive mitteilen kann, ist, dass wir nur bereits aus unseren individuellen Wahlbeobachten sahen, wie nervös das Militär und die Polizei reagierte, wie sie uns hinderten, im Wahllokal reinzugehen, wie sie uns dann eskortierten in einem zweiten Anlauf und wirklich bestimmten, welche Lokale wir sehen dürfen, und zwar kurze Zeit, dabei auch Regeln verletzen, indem sie nämlich in Polizeiuniform anwesend in den Wahllokalen war, was klar verboten ist. Und das lässt ja auch schon darauf schließen, dass eigentlich vieles verdeckt werden muss, dass internationale Präsenz überhaupt nicht geschützt wird. Und wenn das solche Nervosität auslöst, ist das auch schon ein Indikator für eine mögliche Verfälschung oder für eine große Angst, dass diese Verfälschung auffliegen könnte.
Vielleicht muss man noch ergänzen, dass sie mit allen Mitteln verhinderten und auch erfolgreich verhinderten, dass wir mit Leuten vor den Wahllokalen sprechen konnten. Sie haben uns zwar in die Wahllokale begleitet, aber sie schauten auch, dass wir so schnell wie möglich wieder von den Wahllokalen wegkamen.
Kommen wir nun nochmals zurück auf euren Einsatz als Wahlbeobachterinnen. Ihr wart ja unterwegs im Südosten der Türkei in der Provinz Hakkari, also in einer sehr abgelegenen und eher unbekannten Region. Wie habt ihr denn dort die wirtschaftliche und persönliche Situation der Menschen in dieser Region wahrgenommen und was bestimmt derzeit den Alltag der lokalen Bevölkerung?
Die Bevölkerung vor Ort leidet massiv unter der wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit. Also es wird wenig investiert, es werden wenig neue Arbeitsplätze geschaffen. Es kommt zu massiver, wie bereits erwähnt, Unterdrückung, Bewachung durch das Militär. Es wurde uns von Einzelberichten erzählt, dass Leute in den Dörfern auch deren Einkauf kontrolliert wird. Es gibt Lebensmittelrationierungen und auch die Tiere werden gezählt, weil man unter dem Generalverdacht steht, die Guerilla zu unterstützen. Und deshalb ist da auch so eine ständige angsteinschüchternde Tendenz. Leute haben uns auch berichtet, dass es massive Unterschiede gibt zwischen den Bedingungen in den Städten, die sich natürlich dann auch in der Stimmung in den Wahllokalen niederschlägt, und der starke Kontrast aber zu den Dörfern, wo man sagen muss, dass die Angst viel stärker ist und aber auch die Dorfschützen dort eingesetzt werden, welche teilweise Selbstjustiz machen und starke Gewalt auch an der Bevölkerung ausführen.
Wir haben es nun bereits ein wenig angesprochen. Die Türkei steckt derzeit in einer tiefen Wirtschaftskrise mit Inflation und stark gestiegenen Lebensmittelpreisen. Kann man denn davon ausgehen, dass dieser Umstand maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Regierungspartei AKP nun Wähleranteile verloren hat?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das, und das wurde uns auch berichtet, dass das massiv einen Einfluss haben wird, dass nämlich zuvor Leute unter dem Wirtschaftsboom auch profitiert haben und das klar der AKP-Regierung zugeschrieben haben und jetzt einfach der Druck auch wächst und die Leute wirklich unter den inflationären Umständen leiden. Also sie haben wirklich massive Preiszunahmen, gab es bei Gemüse, bei Milchprodukten etc. Und das merken die Leute, plus die Arbeitslosigkeit, das schwächt die Leute und macht ein Überleben und ein würdiges Leben sehr erschwert.
Vielleicht könnte man auch noch sagen, zum Thema Arbeitslosigkeit, dass die Leute uns gesagt haben, ob man Aussicht auf einen Job hat, davon abhängt, ob man in der richtigen Partei ist.
Ich möchte auch noch zu den Forderungen oder den Wünschen oder den Appell an Europa etwas sagen. alle haben eigentlich gesagt, wir wünschen, dass Europa mehr interveniert in der Türkei gegen das Gefängnissystem, für Gefangene, gegen Isolation und Folter, allgemein für Demokratisierung. Zweitens, was auch von allen gewünscht wurde, Europa soll diese Informationen verbreiten. In der Türkei hat es keine Pressefreiheit. Und die schwedischen Wahlbeobachter und wir finden eigentlich, wir müssen von unseren Regierungen, also von der schwedischen und von der schweizerischen Regierung verlangen, dass es absolut keine Waffenlieferungen mehr gibt an der Türkei, dass keine Flüchtlingsdeals mit der Türkei gemacht werden, weil so das jetzige System aufrechterhalten wird, und wirtschaftliche Sanktionen. Und dann uns persönlich, was mich am allermeisten schockiert hat, weil viele Repressionen sind ja aus anderen Diktaturen bekannt, was für mich jetzt aber noch neu ist. In der Türkei gibt es eine tägliche persönliche Meldepflicht bei der Polizei für 400.000 Menschen. Das heißt, 400.000 Menschen müssen sich täglich persönlich auf dem Polizeiposten zeigen und ihre Unterschrift abgeben. Das sind vor allem Menschen, Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen, und Menschen, die sich für Demokratisierung einsetzen. Das betrifft vor allem Menschen der HDP. Und zweitens wurden wir informiert, dass vor den Wahlen alte Menschen und Menschen mit Behinderung im Kurdengebiet erpresst wurden damit, wenn sie nicht AKP wählen würden. Und das müssten sie mit einem Föteli und ihrem Wahlzettel bestätigen, würde ihnen die Rente, der Strom und Wasser entzogen. Ist absoluter Skandal.
Soweit die Ausführungen der drei Wahlbeobachterinnen Daniela, Pia und Bea, deren vollständige Namen aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden können. Weitere Infos zu den kommunalen Wahlen in der Türkei und der anhaltenden Repression gegen die kurdischstämmige Bevölkerung gibt es auch auf unserer Webseite rabe.ch.
Rabe Info.
Bevor wir uns mit der wissenschaftlichen Erforschung von Cannabis beschäftigen, hören wir eine Ode ans Haschisch von Cypress Hill mit den ägyptischen Shabi-Sängern Sadat und 50 im Song Band of Gypsies.
يا عمي يا بتاع الحشيش انا عايز حشيشه طريه استنى يا بريل ده الواجب ده عليا الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا دي الحشيشة اللي بيجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا ونستبح انا وانت ونولع الدنيا ونشرب الصفة حلوة ونسميها كايرو فور And then the Cali sun beat it up and dawn needled up. Rockin' style, dawn cheetled up. I put the beer in garden. People what? People looking at me sideways. Like I'm on the birds, like I'm on the birds. Eyes blazed, I don't see the bird. You don't wanna follow me, son. You ain't got the nerve. You just wanna swerve with the little herb. Absurd, got you paranoid in the paragraph. When I paraphrase, got a pair of Jordans dancing on your fucking face. Paralyzed, see the paranormal. Paratroops summoned by the grandmaster as he prepares the loose. Temple doors open up, smoke billows out. Now you're hoping what for mercy, get your soul billowed out from another hood. You ain't really fucking with the brotherhood. Even if another could, I wish that motherfucker would. Clip it up or sip it up. Listen, I prefer to trip it up. Damn, skip it, y'all bit of box. I can take it with a chunk. And if I'm calling dog fingers up, don't make a move, they like triggers up. Mugs, cut them up, trick the trigger one.
Which got a winner, which got a left, it's all up, so bad. everything you ever heard of, it's not a myth. Crazy dogs you don't ever want to deal with. What you smell is the hash that we left around. Smoke a whole pan when I feel myself coming down. Live how I want to live and answer to no one. Similar to the ways of the Shogun. Think it through before you try and come and get me, or you'll get shot up by a gang of gypsies.
Rabe Info.
Gross war die Enttäuschung bei der Sozialdirektorin der Stadt Bern, Franziska Teuscher. Gemeinsam mit der Universität Bern und anderen Schweizer Städten wollte die Stadt Bern den Cannabiskonsum erforschen. Dazu sollten Apotheken an Kiffer und Kifferinnen legal Cannabis abgeben dürfen, sofern sich diese bereit erklärten, am Experiment mitzumachen. Doch das Bundesamt für Gesundheit verbot den Versuch vorläufig. Gestern startete die Stadt nun einen neuen Versuch, den Cannabiskonsum wissenschaftlich zu erforschen, rechtlich unbedenklich und vom Datenschutz abgesegnet. 5'000 zufällig ausgewählte Personen in der Stadt Bern erhalten nun Post von der Gemeinde und dürfen sich an der Studie beteiligen, auch wenn sie selber kein Marihuana oder Haschisch konsumieren. Zusätzlich können sich Interessierte an einer Online-Umfrage auf der Homepage des Instituts für Psychologie beteiligen. Im Fokus der Studie steht die Frage: Haben Kiffer und Kifferinnen ihren Cannabiskonsum im Griff? Ich sprach darüber mit dem Studienleiter, dem Psychologieprofessor Hans-Jörg Zneu, und wollte wissen, welche Fragen stehen denn in diesem Cannabis-Fragebogen?
Das sind Fragen zum eigenen Konsum, das sind Fragen zum subjektiven Gesundheitszustand, das sind auch Fragen zu Motiven, also weshalb rauche ich oder konsumiere ich Cannabis, möchte ich mich entspannen oder mache ich das auf Gruppendruck, weil meine Kollegen, Kolleginnen das eben so tun, nicht? Also gehöre ich dazu, wenn ich das rauche? Das sind unterschiedlichste Motive und ich denke, es ist auch mal spannend zu schauen, wie sich diese Motive verhalten zu Selbstregulationsstrategien. Also wir fragen, beschränkst du deine Menge beim Kauf? Beschränkst du die Menge während des Konsums? Konsumierst du nicht mehr als einmal pro Tag oder ist es nur am Abend und so weiter? Diese Fragen zur Selbstregulation.
Früher wurden dann Resultate einer solchen Studie benutzt, um die Leute davon abzuhalten, zu kiffen oder sonst wie Cannabis zu konsumieren. Sie verfolgen jedoch einen anderen Zweck. Was ist das genau?
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen völlig anderen Zweck verfolge, weil das würde ja bedeuten, dass ich die Leute zum Cannabis konsumieren sozusagen aufrufe. Das nichts steht mir ferner. Ich möchte das nicht, aber ich möchte es auch nicht im Sinne als Droge, die alles kaputt macht, identifiziert sehen, sondern Cannabis ist dann heute ein Mittel zur Rekreation, so wie andere wandern gehen, ziehen sich ein paar Leute einen Joint hinein, um sich zu entspannen und möglicherweise auch um medizinische Zwecke. Es gibt auch Cannabiskonsum, um Krämpfe zu lösen und Schmerzen zu dämpfen oder besser schlafen zu können bei Stresssituationen. Uns interessiert einfach, wie setzen die Leute ihren Konsum ein, wie regulieren sie ihren Konsum, mit welchen Motiven konsumieren sie und hat das einen Zusammenhang zum Beispiel mit Persönlichkeitsvariablen oder anderen Variablen, die in der Gesundheitspsychologie eine große Rolle spielen.
Wichtig sind ja wissenschaftliche Studien dann auch für die Politik, damit sie eine Basis haben, um darüber zu diskutieren, um Cannabis allenfalls zu legalisieren oder wenigstens komplett zu entkriminalisieren. Ein gutes Argument dann, zum Beispiel für eine Legalisierung, könnte sein, Leute, die kiffen, die haben das einigermaßen im Griff und die führen ein ganz normales Leben und machen das eben so rekreativ nebenbei. Wenn man das so anschaut, diese Frage, da gibt es wahrscheinlich Dutzende, Hunderte von Studien, die schon existieren. Warum machen Sie jetzt noch so eine Studie?
Weil es eben nicht Hunderte von diesen Studien gibt. Gerade zur Selbstregulation kann man die an einer Hand abzählen, wie viele Studien es weltweit dazu gibt. Ich kann da wahrscheinlich aus dieser Studie heraus keine Ableitungen machen bezüglich Legalisierung oder Nicht-Legalisierung. Man weiß aber, und die Wissenschaft hat das schon längst immer wieder gezeigt, dass Repressionen im Sinn von Verbot A, den Konsum nicht wirklich eindämmen können und B, und das hat Franziska Teuscher vorhin auch schon gesagt, dass Verbote oft dazu führen, dass der Konsum sozusagen im schwarzen, im illegalen Bereich stattfindet und sich Leute bereichern, die skrupellos, rücksichtslos ihren Gewinn maximieren wollen, koste es, was es wolle. Und das kann ja nicht im Interesse einer Gesellschaft sein.
Hans-Jörg Zneu von der Universität Bern, Sie arbeiten zusammen mit Franziska Teuscher, mit der Berner Gemeinderätin. Die Gemeinde Bern hat Ihnen auch geholfen, an Adressen zu kommen, damit Sie dann wirklich am Schluss genug Leute haben, um bei dieser Studie mitzumachen und wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse daraus gewinnen können. War das einfach so an die Adressen von Bernerinnen und Bernern zu kommen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn die Stadt Bern nicht selbst ein Interesse gehabt hätte am Inhalt dieser Studie, dann wäre es wahrscheinlich aus außenstehender Forscher quasi unmöglich gewesen. Aber so ist eben doch der Wille da gewesen, uns zu unterstützen. Und nach der rechtlichen Abklärung bezüglich Datenschutz konnten wir das dann auch eben bekommen.
Wann dürfen wir mit ersten Resultaten rechnen? Oder ist da die Gefahr groß, dass alle diese Kiffer vor lauter Entspannen vergessen, den Fragebogen auszufüllen und zurückzuschicken?
Das hoffe ich ja nicht. Die müssen gar nichts verschicken. Es gibt einen Link elektronisch, der wird auch noch über Social Media wird er noch ein bisschen verbreitet, dieser Link. Wir hoffen nicht, dass es sozusagen vergessen geht. Ich denke, wir können mit der Auswertung spätestens im Sommer beginnen, mit der statistischen Auswertung. Das dauert dann immer noch, bis man einen Bericht hat und bis man das veröffentlicht. Aber ich denke, Spätherbst, Winter hat man Ergebnisse.
Sagt Hans-Jörg Zneu, Professor in der Abteilung Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin des Instituts für Psychologie an der Universität Bern. Einen Link zur Studie für diejenigen, die mitmachen wollen, gibt es selbstverständlich bei uns unter info.rabe.ch.
Rabe Info.
Frauen, berührt euch, fordert die Sexologin Sibylle Stahlberg. Trotz sexueller Revolution und jahrelangem Kampf um Emanzipation und Gleichstellung sei die weibliche Lust heute immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Für viele Männer, aber auch für viele Frauen. Was passiert in Körper und Kopf, wenn Frau in Ekstase gerät und wie kann Frau ihre Lust trainieren? Auf diese und andere Fragen geht das Zentrum Paul Klee ab übermorgen Donnerstag ein. Dann startet dort nämlich die Ausstellung Ekstase. Im Rahmen dieser Ausstellung spricht Sibylle Stahlberg über das lustvolle Mysterium der weiblichen Orgasmen. Schon jetzt hat Wilma Rall sie im Rabe-Studio empfangen.
Sibylle Stahlberg, wir wollen über den weiblichen Orgasmus reden, über die Lust der Frauen am Sex. Der Orgasmus gilt ja als höchst komplexes Phänomen. Was passiert im Körper und im Kopf einer Frau während einem Orgasmus?
Ja, das ist spannend, dass eigentlich ist der Zeitpunkt vom Orgasmus der Zeitpunkt, wo nichts mehr passiert, wo es ein Loslassen ist, gerade auch im Kopf. Weil wenn wir nicht loslassen, dann kommt gar nicht das zustande, was wir als Orgasmus bezeichnen. Wobei dazu ganz wichtig ist zu sagen, dass der Orgasmus ist ein Reflex. Das ist nicht etwas, was wir steuern können. Und um den Orgasmusreflex auszulösen, müssen wir die Erregung steigern, bis, ich nenne das gerne Point of No Return, und dann passiert es. Dann können wir eigentlich nichts mehr machen, egal ob Frauen oder Männer. Dann übernimmt der Körper.
Es gibt ja bei Frauen unterschiedliche Orgasmen. Können Sie die kurz beschreiben?
Ja, es gibt unterschiedliche und der größte Unterschied war ja der Vaginalorgasmus und der klitorale Orgasmus. Schlussendlich ist der Stand der Wissenschaft zurzeit, dass bei den meisten Orgasmen immer die Klitoris beteiligt ist. Weil das ist ja auch noch nicht so lange, dass die Klitoris in ihrer vollen Größe entdeckt und benannt wurde und auch wirklich als Genussorgan der Frau bezeichnet und anerkannt wurde. Das ist übrigens das einzige Organ im menschlichen Körper, das nur für den Genuss da ist und hat 8000 Nervenenden. Also da ist viel Genuss möglich. Und von daher ist das, was die meisten entdecken, ist der klitorale Orgasmus mit der Stimulation von der Klitorisperle, wo sehr effizient ist. Und wenn wir das entdecken, dann bahnen sich Vernetzungen zwischen Gehirn und Körper. Es muss nicht unbedingt genussvoll sein. Da geht es um eine körperliche Entladung. Und im Kopf ist denn das, was wirklich abschaltet, wo einfach nur noch im Idealfall der Genuss da ist. Und das kann je nachdem ganz kurz sein. Ich habe gerade neulich gelesen, ein Orgasmus dauert 17 Sekunden. Das ist nicht sehr lange. Aber bei Frauen reden wir ja auch von Orgasmen. Und das sind dann wirklich so die Höhepunkte, die immer wie so Wellen, die nacheinander kommen. Und das ist wie auch ein Überflutetwerden sein kann.
Sie haben es gerade angesprochen, beim männlichen Orgasmus ist es ja so, das passiert einmal. Mhm. Bei den Frauen passiert das eher in Wellen. Was gibt es sonst noch für Unterschiede zwischen dem männlichen und dem weiblichen? Ist das der Hauptunterschied?
Physiologisch gesehen ist das der größte Unterschied. Aber von der Geschichte her, von unserer Sozialisierung, ist es so, Jungs haben ständig Kontakt mit ihren Genitalen. Also man könnte auch sagen, Jungs kommen mit dem Penis in der Hand auf die Welt und sterben mit dem Penis in der Hand. Und bei Frauen ist es so, dass wir die Berührung nicht unbedingt so machen. Und dadurch werden eben die Verbindungen im Gehirn nicht frühzeitig hergestellt. Und das ist auch ein Grund, warum Frauen öfter länger brauchen, um in Erregung zu kommen. Und auch der Innenraum, also die Vagina. Es gibt nicht so viele Frauen, die bei der Selbstbefriedigung regelmäßig auch innen einen Besuch abstatten. Und das ist zum Beispiel etwas, das finde ich sehr bereichernd zu sagen, Mädchen, Frauen, berührt euch. Das ist so die Selbsteineignung, wo auch die Verbindung zwischen Körper und Hirnden hergestellt wird. Und dadurch auch eben die Orgasmen schneller kommen, wenn ich das will. Wenn ich ein bisschen surfen will unter dem Point of No Return, kann ich das auch.
Sie haben es angesprochen, dass viele Frauen länger brauchen, bis sie überhaupt einmal einen Orgasmus erleben. Teilweise passiert das gar nie. Mhm. Sie arbeiten ja als Sexologin, haben eine Praxis in Bern. Wie verbreitet sind denn diese Schwierigkeiten von Frauen, um zum Höhepunkt zu kommen?
Es ist schon ein großes Thema. Also auch die Selbstverständlichkeit zu wissen, was gefällt meiner Vulva, was gefällt meiner Vagina, was stimuliert mich? Sind das vielleicht auch Sachen an ganz anderen Körperteilen? Mir begegnen immer wieder Frauen, die sehr auch auf einen Partner, aufs Gegenüber fixiert sind und gar nicht darauf achten, was gefällt mir. Und das ist zum Beispiel einer der größten Mythen, die ich immer wieder antreffe, dass irgendjemand anders für meine Lust, für meinen Orgasmus zuständig ist. Da ist ganz wichtig, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und wenn ich das mache, dann kann ich auch eine Sicherheit aufbauen. Ich weiß genau, gerade neben der Klitorisspitze, genau da mit dem Druck und der Reibung und dann funktioniert's. Und das macht den Orgasmus einfach sehr anfällig für Störung, für dass irgendjemand das falsch macht. Und darum ist eins der größten Themen, die mir begegnen, eine geringe sexuelle Selbstsicherheit, die einfach aus einem fehlenden Wissen oder einem ja gar nicht so Experimentieren da ist. Es gibt auch viele Frauen, die sind zufrieden mit ihrer Sexualität, so wie sie ist. Die sollen zufrieden bleiben. Aber alle, die an Grenzen kommen, da gibt's Möglichkeiten, da gibt's viele Möglichkeiten.
Wenn man zurückblickt in der Geschichte, in die Vergangenheit, dann stößt man teilweise auf ziemliche Horrorgeschichten. Mhm. Also zum Beispiel, dass noch im aufgeklärten 19. Jahrhundert Ärzte Frauen ihre Klitoris entfernt haben, weil es ihrer Meinung nach der klitorale Orgasmus Satanismus sei. Ja. Was ist dran an solchen Geschichten?
Also dran ist, dass es so war. Die Ärzte haben das begründet mit, ja, das löst Depressionen aus, Hysterie, ganz viele verschiedene Krankheiten. Da war die Klitoris für verantwortlich.
Aber es gab auch eine Zeit, wo die Klitoris sehr gepriesen wurde oder die Lust der Frauen. Es gab eine Zeit, da haben die Menschen geglaubt, eine Frau könnte nur schwanger werden, wenn sie einen Orgasmus hat. Da war das natürlich sehr wichtig. Und dafür sorgen, dass Frauen zum Orgasmus kommen. Weil ja wirklich die Nachfahren, die waren viel wichtiger als heute. Und dann gab es natürlich auch immer wieder die Wertung. Es war meistens aus männlicher Perspektive. Und da wurde viel auch Unterdrückung hat da stattgefunden. Wo ich davon ausgehe, in der Geschichte hat das sehr viel mit Macht zu tun. Und Frauen in ihrer Lust, in ihrer Kraft ja auch wirklich freigesetzt zu sehen und sich zu entfalten, das macht Angst. Das macht auch heute noch Angst.
Heute können ja Frauen ein bisschen offener über ihre Sexualität, über ihre Lust sprechen. Wann und warum hat das gekehrt?
Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass Frauen sich aufgemacht haben und gesagt haben, ich will nicht mehr. Emanzipatorische Bewegungen haben da viel ausgelöst. Sicher auch die ganze sexuelle Revolution in den 68er Jahren. Und dann natürlich auch mit mehr Frauen in Berufen wie Ärzten, Gynäkologen, die ja früher oftmals durch Männer besetzt waren. Durch ein Wissen, glaube ich, ist das auch entstanden, dass mehr eine Offenheit da ist. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass ich auch immer wieder von Männern höre, das, was mich am meisten erregt, ist Frauen in der Lust zu sehen. Und trotzdem beobachte ich erst, dass die letzten Jahre Frauen ernst genommen werden auf einer gleichwertigen Ebene von Lust. Dass die Frau in ihrer Lust noch viel vielfältiger ist. Also wir haben vorhin von Orgasmen geredet. Dass es etwas ist, was sich ausdehnt. Und da ist dann oftmals der Körper als Lustorgan auch integriert. Während bei den Männern, wenn das nur auf den Penis fixiert ist, die ganze Lust oder die ganze Sexualität, das eben auch in der Ausbreitung weniger vernetzt ist mit dem Gehirn.
Sie halten nächstens im Rahmen der Ausstellung Ekstase im Zentrum Paul Klee einen Vortrag oder sind Teil einer Diskussion über die weibliche Sexualität mit Übertitel Le Petit Mort.
Mhm. Le Petit Mort. Das heißt ja der kleine Tod. Die Franzosen haben immer so spezielle Ausdrücke. Und ich finde das noch schön, weil da geht's wieder ums Loslassen. Ich muss nicht mehr, ich mach nicht mehr, sondern es passiert. Ich lasse es geschehen. Es wird ein Vortrag zusammen mit einem Kollegen noch aus Deutschland, der mehr den männlichen Teil vom Orgasmus abdeckt und ich werde mehr über die weibliche Seite reden, aber auch überhaupt, was passiert im Körper an Spannung, an Entspannung, Atmung. Was hat das für eine Relevanz auf dem Orgasmus? Können wir da überhaupt was machen oder sind wir denen einfach nur ausgesetzt? Und da kommt natürlich auch der ganze Kunstbereich mit rein. Also es ist im Rahmen von einer Ausstellung, wo Ekstase für mich auch ein schönes Wort für Orgasmus ist. Weil es geht ja nicht nur um eine Entladung, sondern es geht um irgendwie auch Auflösen von Raum und Zeit. Einfach sein.
Sibylle Stahlberg hat eine Praxis für System- und Sexualtherapie in Bern. Im Rahmen der Ausstellung Ekstase im Zentrum Paul Klee spricht sie über das Mysterium der weiblichen Orgasmen. Ausstellungsstart ist übermorgen Donnerstag, dem 4. April. Der Vortrag Le Petit Mort ist am Mittwoch in 3 Wochen, am 24. April. Den Link zur Ausstellung gibt es selbstverständlich unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, dem 2. April auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es weiterführende Hintergrundinformationen zur aktuellen Sendung. Das nächste aktuelle Info hört ihr morgen Mittwoch, wie immer um 11. Dann geben wir Vollgas und sprechen mit Experten über die Risiken von Erdgas und die Chancen von Biogas. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch noch viel Genuss in dieser Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.